Halleluja. Lass uns Platz nehmen. Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unter dem Kreuze sieht. Und dann Lob und Dank. Sag einfach Lob und Dank. Egal, wenn es mal schief was läuft, egal, wenn du Schmerzen hast, sag Lob und Dank. Das ist die beste Tablette. Lob und Dank Tablette. Halleluja. Danke Gott für die Segnungen, die du in Jesus Christus hast. Heute will ich über die Liebe sprechen. Wir haben schon das Lied gesungen, Gott ist die Liebe. Da war schon das ganze Evangelium drin. Eigentlich könnte ich aufhören und sagen, Geschwister, lass uns nach Hause gehen. Denn da war alles drin enthalten. Sieg und Heilung und Befreiung und Vergebung und ja, was du alles brauchst in der Liebe Gottes. Ich möchte über die Wirkungen der Liebe sprechen, was die Liebe alles vermag. Die Beatles haben mal ein Lied gesungen, das ist zum Schlager geworden. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Und das ist wirklich wahr. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Liebe ist das, was dein Leben aufbaut. Liebe ist, was dein Leben hält. Liebe ist das beste Medikament überhaupt, wo du dann immer heilen und Sieg haben kannst und fröhlich sein kannst. Liebe ist Lebenskraft. Halleluja. Kraft. Einfach, dass dich motiviert, dass dich nach vorne bringt. Liebe ist etwas, was dich antreibt. Liebe. Liebe ist das, was du brauchst. Deshalb Gott ist die Liebe. Viele Menschen haben falsche Vorstellungen von der Liebe. Deshalb ich möchte einfach dieses Thema aufarbeiten hier in der Predigt. Diese Liebe zuerst mal von Gott her. Gott ist die Liebe. Oder Gott ist Liebe. Nicht die Liebe, sondern Gott ist Liebe überhaupt. Genauso wie Gott ist Geist. So, Gott ist Liebe. Und da ist alles in diesem Paket drin. Und wenn du von Gott infiziert und von Gott angesteckt bist, strahlst du die Liebe. Du bist radioaktiv. Du wirst verseucht von der Liebe Gottes. Das möchte ich, dass wir alle so angesteckt werden von der Liebe Gottes. Das Herz ist voll. Es springt über alles. Und zwar andere Menschen werden damit gesegnet. Deshalb falsche Vorstellungen von der Liebe. Möchte ich zuerst mal ein paar heilige Kühe schlachten. Der afghanische Präsident hat seine Leute aufgefordert, die nach Deutschland und nach Europa geflohen sind. Leute, kommt zurück. Und Leute, geht nicht nach Europa. Ihr glaubt, in Europa sind die Straßen aus Gold. Und die erwarten euch. Und so weiter. Der hat die Leute gewarnt und sagt, Leute, kommt nach Hause. Wir brauchen jeden Mann, jede Frau in unserem Land, in Afghanistan zum Aufbau. Weißt du, wir haben falsche Forschung von Gott. Wir denken, wenn ich verliebt bin, oh happy day, verstehst du, und sind die glücklichsten Menschen. Aber Liebe hat auch seinen Preis. Liebe kostet auch was. Liebe, ja, verlangt von einem etwas Radikales. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Leute aus der gehobenen Schicht vor allem, das sagt ja dieser afghanische Präsident, Leute aus der gehobenen Schicht, also keine Bettler, keine Armen, die müssen hier, sagt er, Leute, die müsst hier als Tellerwäscher arbeiten oder seid arbeitslos oder was auch immer ist. Leute, es ist nicht so einfach. Überall ist das Leben schwer und hart. Und deshalb auch die Liebe. Wir müssen verstehen, die Liebe ist auch etwas, was von einem radikal alles verlangt. Eine ganze Menge. Und wir haben eine ganze Menge falsche Vorstellungen von der Liebe. Wir denken, Liebe ist nur Honeymoon und Schlaraffenland. Oh, wir sind so glücklich verliebt sein. Nein, das hat seinen Preis. Es kommt Regen, es kommt Sturm, es kommt Sonnenschein, es schneit, es gibt Glatteis. Ja, all das gehört zum Leben, zur Liebe. So. Und es ist mehr als nur Zuneigung oder dass man versteht. Die Bibel spricht von verschiedenen Arten der Liebe. So diese leidenschaftliche Liebe zuerst mal, was wir kennen von Mann und Frau. Ich war in Indien und ich war schockiert. Da halte ich einen Gottesdienst wie diesen hier und dann kommt so ein kleines Mädchen und sagt, Pastor, da hinten sitzt mein Mann. Und die war vielleicht 10 Jahre alt. Habe ich gesagt, wie bitte? Und das war die Tochter vom Pastor. Und dann habe ich den Pastor zu Hause beim Mittagessen angesprochen und habe gesagt, wie ist das bei euch? Weißt du, verheiratet ihr auch schon die Kinder, so wie früher das bei euch als Kultur war, dass die Kinder verheiratet wurden? Sagte, ja, das machen wir. Die sind versprochen. Bei euch in Europa, da lernen sie sich irgendwo an der Imbissbude kennen und da sind zuerst mal Feuer und Flamme und dann ist alles verloschen. Bei uns wächst die Liebe. Da ist zuerst mal kalt, da entwickelt sich und wenn dieses kleine Mädchen weiß, da hinten sitzt mein Mann und der Junge weiß, da ist meine Frau, die können sich immer noch entscheiden, ob sie noch einander heiraten oder nicht, aber die wachsen zusammen auf, die beobachten einen, die gucken aufeinander zu, die Liebe wird heiß. Und deshalb, die Liebe muss sich auch entwickeln, nicht nur schnell so von der Ecke irgendjemand, die nächstbeste, der da kommt. Da war ein junger Mann Weißt du, man sollte nicht auf diese Art seinen Partner raussuchen. Da war ein junger Mann, wie finde ich meine Frau? Und dann betet er und dann macht er seine Augen zu, legt die Bibel auf und legt seinen Finger auf eine Stelle. Und weißt du, was da dran kam? Und was da stand? Eine lange Dürre kommt. Ja, man kann so primitiv sein und einfach so auf diese Art, wie ein Horoskop die Bibel lesen und sagen, jetzt erwarte ich vom Herrn und dann siehst du, was dann kommt. Vielleicht auch was ganz was anderes. Liebe entwickelt sich, Liebe wächst. Auch ganz besonders diese Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen Geschwister und Freunde und Partner oder auch in der Gesellschaft. Es gibt so viele Menschen, die sehnen sich nach Liebe. Und heutzutage ist Liebe Mangelware. Die Liebe ist erkaltet. Die Liebe ist erkaltet. Ungerechtigkeit nimmt überhand. Jeder will sich nur selbst profilieren, sich selbst verwirklichen, das Leben genießen. Aber Liebe ist geben und nehmen, geben und nehmen. Und mehr geben als nehmen. Das ist Liebe. Die Liebe von Gott natürlich ist etwas ganz was anderes. Gott ist dieser Gebende, dieser Opfernde. Er gab seinen Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Diese Gottesliebe, und ich möchte mit dieser Gottesliebe zuerst mal heute Morgen anfangen. Diese Gottesliebe, die übersteigt alles, alle Vorstellungen. Sogar Feindesliebe steckt in dieser Gottesliebe drin. Die Feindesliebe. Und Jesus sagt, was macht ihr was Besonderes, wenn ihr eure Freunde liebt oder die euch sympathisch sind, die euch gefallen? Du sollst deine Feinde lieben, für deine Feinde beten, deine Feinde segnen, deine Widersacher, die dich verfolgen, die dich verfluchen, die dich verwünschen, die mit dir nichts zu tun haben möchten. Das ist etwas, was die Bibel fordert. Und Gott hat uns bewiesen, er hat uns geliebt, als wir seine Feinde waren. Weißt du, du sollst die segnen, die dich ständig provozieren, die dich ständig reizen. Jesus sagt, lernet von mir. Am Kreuz vergibt er allen Menschen, die sogar böse zu ihm waren, die ihn angespuckt haben. Vater, vergib ihnen, denn die wissen gar nicht, was sie tun. Liebe hat etwas mit Vergebung zu tun. Es gibt also die Liebe Gottes und die ist bedingungslose Liebe. Wir sagen, so wie du mir, so ich dir. Aber nein, Gott ist vollkommen anders. Weißt, Gott ist nicht ein, der an sich denkt, der gibt und sagt, nehmt Leute, nehmt Leute. Das beste Bild über die Liebe Gottes ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater gibt ihm sogar noch das Fahrgeld und packt Geld noch im Koffer, noch Reiseproviant und sagt, Junge, sei gesegnet. Und dann wartet er auf ihn. Und als er weggeht, fängt er mit dem Ochsen zu fängt, und das Kalb zu mästen und Kleider herzurichten und so weiter. Er weiß, mein Junge kommt zurück und hat eine offene Tür für einen Lumpen, für einen vergammelten Menschen, der dann nachher aus dem Schweinestall zurückkommt. Die meisten Menschen sind Egoisten. Das muss ich hier sagen, auch vor allem Menschen, die ohne Gott sind, die lieben nur sich selbst, denken nur an sich selbst. Wahre Liebe ist, man gibt weiter, was man hat. Auch vielleicht nicht viel, aber dieses Wenige. Oft ist arme Menschen, die lieben sich besser wie die Reichen. Die Reichen denken nur an Profit. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8, da heißt es, der nicht liebt, der Mensch, der nicht liebt, egal ob Gott, Mensch, Freund, Partner, wen es auch immer ist, sein mag, der Mensch, der nicht liebt, der kennt Gott nicht. Der kennt Gott nicht. Der Mensch, der nicht liebt, kennt Gott nicht. Also, alle, die sich einander hassen, sich bekriegen, bekämpfen, einander aus dem Weg gehen, die kennen Gott nicht. Eine Person, die in Liebe wandelt, die kann der Teufel nicht angreifen. Da hat der Teufel an dieser Person nicht Macht, denn die Liebe ist wie eine Schutzmauer, wie ein Wall. Der Teufel versucht anzugreifen, der versucht die Liebe zu torpedieren, versucht eine Keile reinzuschreiben, die Leute reinzuschieben, versucht die Leute zu verunsichern. Aber Gott hat uns gezeigt in Jesus Christus, wie man liebt, wie man richtig liebt. Die Liebe zu Gott hält uns sogar von der Sünde ab. Aus Liebe, ich sündige, ich könnte sündigen. Mir macht es kein Problem zu sündigen. Aber aus Liebe zu Gott sündige ich nicht. Weil ich Gott liebe, ich möchte ihn nicht verletzen. Ich möchte auch einen anderen Menschen nicht verletzen. Ich möchte meine Freunde nicht verletzen durch Hass oder sonst irgendetwas. Also die Liebe behütet und bewahrt uns. Es ist eine geistige Schutzmauer. Der Mensch, der liebt, ist immer positiv gestimmt. Er ist immer optimistisch, immer zuversichtlich. Er hat immer Hoffnung. 1. Korinther 13 können wir nachlesen, was die Liebe alles ist. Die Liebe ist nicht Weissagen. Die Liebe ist nicht Zeichen und Wunder wirken. Die Liebe ist nicht irgendetwas Großes zu tun. Die Liebe ist, einander zu verstehen, sich anzunehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Und was die Liebe Gott sucht, der sucht auch Liebe. Der ist liebesbedürftig. Es mag vielleicht komisch klingen. Er hat seinen Sohn gegeben, aber das ist jetzt heute liebesbedürftig. Und dann fragt er den Petrus, der versagt hat. Peter, hast du mich wirklich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Liebst du mich mehr als die anderen? Warum fragt er das? Die Liebe zu Gott soll unser Leben bestimmen, unsere Motive, unsere Visionen, unsere Pläne, unsere Ideen, unsere Ideale. Peter, liebst du mich? Das Leben wird von der Liebe bestimmt und von sonst gar nichts. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, heißt es in der Heiligen Schrift, und wird seiner Frau anhängen oder umgekehrt ihrem Mann. Liebe bringt Opfer, Liebe kann verzichten, Liebe kann warten, Liebe erwartet oft gar nichts, sie gibt. Diese selbstlose Liebe, wie bei Jesus. Schau die verliebte Leute an, echte Verliebte. Weißt du, schau sie an. Jesus sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, wer irgendetwas mehr liebt als mich, der mehr liebt als Jesus Christus, der die Gemeinde liebt, der ein Haus liebt, die Kirche liebt, der ist meiner nicht wert. Das ist auch. Gott will die erste Liebe sein. Gott will Nummer eins in unserem Leben sein. In aller Liebe. Nicht der Partner und die Partnerin, nicht die Familie, nicht die Kinder, nicht der Beruf, nicht die Karriere. Und deshalb geht bei vielen Leuten alles schief, weil Gott kommt unter fernen Liefen. Gott möchte Nummer eins sein. Und wenn du Gott liebst, und das sind die zwei großen Gebote, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Und Augustinus hat einmal gesagt, und dann kannst du machen, was du willst. Du bist immer richtig. Du bist immer in Gott. Wenn du Gott liebst von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften, und dann wirst du deinen Nächsten automatisch lieben. Wer ist dein Nächster? Nicht der irgendwo weit weg auf irgendeinem fernen Kontinent lebt, der Nächste ist der, der bei dir um die Ecke wohnt oder über die Treppe oder in der Gemeinde neben dir sitzt, wer auch immer sein mag. Gott will die erste Liebe sein, und in meiner Bibel heißt es einmal, dass Gott wie eine Frau eifersüchtig ist. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er teilt sein Herz mit niemand, entweder ich oder niemand. Das ist Gott. Er will geliebt werden. An erster Stelle, morgens, wenn du aufstehst, oh Heiland, guten Morgen. Und wenn du abends ins Bett gehst, oh Heiland, gute Nacht. Und dann kannst du tagsüber machen, was du willst. Wenn Gott Nummer eins in deinem Leben ist, er will der Erste und der Letzte sein, und alles andere darf dir dann egal sein. Das ist ihm auch egal, was du tagsüber machst, das ist dein Problem. Aus Liebe zu Gott wirst du vieles nicht machen. Gott will der Erste und der Letzte Gedanke sein, und dann dazwischen bist du. Dazwischen ist das ganze Leben, dein ganzer Alltag. Viele Menschen verzerrteln sich. Weißt du, sie nehmen sich so wichtig. Oh, ich will geliebt werden. Ich will angenommen sein. Ich will gelobt werden. Nein, Gott will gelobt werden. Und wenn Gott gelobt wird und so weiter, wenn du ein ungeteiltes Herz hast, eine ungeteilte Hingabe und ungeteilte Liebe zu Gott, dann wirst du für ihn brennen und nicht verbrennen. Verstehst du, du wirst, ja, den Herrn lieb haben. Und Gott testet dich. Hast du mich lieb? Abraham, ich möchte, dass du deinen Sohn opferst. Wer das gesagt hat, ist mir vollkommen egal. Gott oder der Teufel. Aber ich möchte sehen, hast du mich wirklich lieb? Der Teufel will auch sehen. Liebst du Gott über alles in der Welt? Opfere mir deinen Sohn. Verstehst du? Und der zog zusammen. Für den hat er geglaubt, auf den hat er gewartet. Wie viel Opfer hat er für den aufgebracht, für diesen Isaak? Opfere mir deinen Sohn, den du liebst, deinen einzigen. Den Ismael hast schon fortgeschickt. Du, liebst du mich mehr? Liebst du mich mehr als diese? Hat der Herr den Petrus gefragt, und er fragt dich auch. Und was ist mit deinem Isaak? Was ist mit deinem Auto? Was ist mit deinem Hobby? Was ist mit deinen Lieblingen? Deinen Tierchen, deinen Urlaub, was du so liebst und wonach du dich so sehnst. Was ist so diese Prioritäten, die du in deinem Leben so hast, was dir so wichtig ist? Und dann sagt der Engel, Und nun erfahre ich, als er bereit war, alles auf dem Altar zu legen, und nun erfahre ich, dass du Gott mehr liebst als alles in der Welt. Nun erfahre ich. Weißt du, wir müssen manchmal die Liebe beweisen, auch die Liebe zu Gott in erster Linie. Lieb ich den Herrn? Steht er an erster Stelle? Keiner wird ungeprüft in den Himmel aufgenommen. Keiner. Und Abraham wird geprüft, wie sind seine Prioritäten? Kann er loslassen um Jesu und um Gottes Willen und was weiß ich, um welchen Willen auch? Kann Gott wirklich an erster Stelle stehen? Wird Gott als erstes gedankt? Nicht dem Arzt, oh, der Arzt hat ein gutes Medikament mir verschrieben. Weißt du, der kann dich nicht heilen, dich kann nur Gott heilen. Und deshalb, wir sollen Gott zuerst danken, wir sollen Gott zuerst anrufen. Viele Menschen, die rennen gleich zum Arzt, sobald sie von einer Mücke gezwickt werden. Wir sollen den Herrn zuerst anrufen und dann, nachdem wir den Herrn gefragt haben, nachdem wir dem Herrn gesagt haben, guck mal, die Mücke hat mich gestochen oder die Wespe oder was weiß ich, was für Vieh, die Schlange. Wir sollen zum Herrn gehen und dann, wenn wir beim Herrn waren, dann können wir machen, was wir wollen. Zum Arzt gehen oder wo auch immer. Gott will der Erste sein. Liebst du mich? Möchte an erster Stelle sein? Will Lob sein? Als erstes haben? Gott, ich danke dir, dass du mir geholfen hast, dass du mir beigestanden bist, dass du mich durchgetragen hast. Und so weiter. Und dann sind die lieben Menschen da, die dich durchgetragen haben, die dir geholfen haben. Dann kannst du auch denen danken. Aber viele Menschen danken den Leuten, aber nicht dem lieben Gott. Wer Gott zu gefallen sucht, der wird zuerst einmal den Schöpfer ehren, mit allem, was er hat. Und mit dem Schöpfer für mich ist die Schöpfung nicht nur, ich sehe den Schöpfer nicht. Wenn ich in den Wald gehe, ich sehe den Schöpfer nicht. Ich sehe nur die Schöpfung, die Tiere, die Natur, die Bäumchen, die Blümchen und was auch alles. Ich sehe die Natur und ich danke Gott für diese Schönheit, die er mir so serviert. Der rollt mir einen roten Teppich aus. Menschen rollen mir keinen roten Teppich vielleicht aus, aber der Herr, grünen Teppich. Verstehst du? Grünen Teppich, du kannst auch spazieren gehen. Und du bleibst ein Freund Gottes, wenn du Gott lobst und Gott preist an erster Stelle, bleibst ein Freund Gottes und Gott nimmt dich auch den Ernst. Auch wenn Menschen auf Gott böse sind und ihn nicht verstehen, ich möchte dich einfach einladen, fang an Gott zu lieben. Und Liebe hat etwas mit dem Willen zu tun. Nicht mit Emotionen, Gefühl oder Gänsehaut oder irgendwelche Wallungen oder Schmetterlinge im Bauch. Liebe hat mit dem Willen zu tun. Willst du diesen Mann, willst du diese Frau, willst du diesen Gott nachfolgen und ihm dienen? Da wirst du gefragt, willst du? Wenn ich nicht will, dann kann mich niemand zwingen. Eine Ehe besteht mit dem Willen und hört mit dem Willen auf. Wenn die Partner nicht mehr einander mögen, nicht mehr, wenn der eine nicht mehr will, dann die können im Bett liegen, die können am Tisch gemeinsam sitzen, aber die Ehe besteht nicht mehr. Vielleicht nur auf dem Papier. Und genauso auch im Glauben. Willst du? Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, nicht ob er kann, das ist eine andere Frage. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Also, ein gesegnetes Leben geschieht, indem ich entschieden das tue, was Gott will, was ich will. Und wenn wir beide eins werden, Gott und ich will Gott lieben. Ich verstehe zwar nicht, das ist ein bisschen kompliziert. Mutter Teresa wurde einmal gefragt von einem Journalisten, liebe Teresa, also Sie tun mir wirklich leid, Sie sind nicht verheiratet, Sie haben keinen Mann und so weiter. Dann guckt sie auf ihren Finger und sagt, doch, ich bin verheiratet mit Jesus. Ich bin verheiratet mit Jesus. Aber ich muss dir ehrlich sagen, sagt die Mutter Teresa dann, er ist manchmal ein schwieriger Partner. Der Herr Jesus ist manchmal ein schwieriger Partner. Der will von mir Dinge, die ich gar nicht im Augenblick nicht möchte. Ich will es gar nicht. So. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch den schwierigen Partner annehmen. Jesus ist ein schwieriger Partner und du bist auch ein schwieriger Partner zu Jesus. Glaub mir das. Du hast mit deinen Sünden mir Arbeit gemacht, mit deinen Problemen nur Arbeit gemacht, sagt er einmal. Und du hast mir so viel Kummer bereitet. Und das ist Liebe. Wir sind alles miteinander schwierige Partner. Das sind zwei Welten, die dann aufeinander stoßen. So wie es damals war in Panama, als man diesen Panama-Kanal gegraben hat und diesen Durchbruch geschaffen hat. Pazifischer Ozean und Atlantischer Ozean. Man hat ihn gebracht und da gab es 6 Meter Höhenunterschied. Und das musste überwunden werden. Und das, so ist es auch in unserem Leben. Das sind Höhenunterschiede. Er im Himmel und ich hier unten. Oder ich hier unten und er da oben. Und diese Unterschiede müssen überwunden werden. Und deshalb, dort finden 2 Welten zusammen und die müssen zusammen viele Dinge überwinden, überarbeiten. Und deshalb auch als Christ, die Liebe ist es, die das alles schafft. Ohne Liebe wirst du diese Höhenunterschiede nicht überwinden. Er da oben und ich da unten und ich da unten und er da oben. Der hat gar keine Ahnung, was da abläuft, was da passiert. So. Und deshalb gilt es für uns zuerst einmal hier unten, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Und es geht um die Nahrung, um die Kleidung, um die Versorgung, welche Art auch immer. Die Beziehung zu Jesus ist wichtiger als 6. Nicht die Zahl 6, sondern 6 mit X. Mehr als Geld verdienen. Und mehr als nur betätschelt werden und Zärtlichkeiten. Die Liebe zu Jesus ist mehr. Und auch du wirst merken, die Liebe auch zu Menschen ist ganz was anderes. Auch die Liebe, die du erwartest. Du wirst enttäuscht. Wenn man älter wird, wo das nicht mehr läuft, wo ein Partner vielleicht ein Pflegefall wird, da gibt es nicht mehr 6. Verstehst du, wenn du nur die Schönheit der Frau oder des Mannes geliebt hast, dich verliebt hast, die vergeht. Die Schönheit vergeht, die Rose verblüht. Und was bleibt? Nur der Stängel. Wenn du deinen Glauben ernst nimmst, dann musst du manchmal richtig Spießruten laufen. Und ich sag dir, wenn du Gott liebst und richtig von Herzen liebst, dann wirst du sogar von deinen Geschwistern verdammt und verurteilt, vernachlässigt. Und dann machen sie dir Vorwürfe. Weißt du, du liebst nur Jesus, 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 den ganzen Tag nur noch Jesus. Ja. Und du vernachlässigst deine Familie, deine Arbeit, deine Karriere, deinen Garten, deine Gesundheit. Immer nur Jesus, Jesus, Jesus. Aber ich sag dir eines, Jesus wird dich entschädigen. Wer mich liebt, dann sagt er, dem wird alles zufallen. Es ist nicht leicht, Jesu Worten zu folgen. Wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist sehr hart. Das ist sehr hart. Eine harte Forderung. Da ist die Frage, liebe ich wirklich Jesus? Habe ich wirklich allem abgesagt? Ist mir alles wurscht und egal? Bist du so in Jesus verliebt, dass du für ihn sogar durch die Hölle gehen würdest? In die Löwengrube, ins Feuerofen, ins Gefängnis, würdest du dich sogar köpfen lassen für Jesus? Weißt du, wir lachen und sagen, das geht mich nicht an. Du, viele Christen weltweit leiden, da werden heute noch gekreuzigt. Ich denke, in manchen muslimischen Ländern werden Menschen noch gekreuzigt, geköpft. Bist du bereit, für deinen Glauben, für Jesus alles zu opfern? Du bist nicht mal bereit, deinen Teppich dem Herrn Jesus zur Verfügung zu stellen. Ich werde nie vergessen, wir haben in Heilbronn eine liebe Schwester. Oh, da singt sie, alles will ich Jesus weihen. Und fällt halt rückwärts. Alles will ich Jesus weihen. Und dann, sie wohnte sehr zentral in einer Ortschaft und ich wollte damals den Hauskreis bei ihr anfangen. Dann sage ich, Schwester, so wie du, Edeltraut, bist du bereit, dein Haus zu öffnen für einen Hauskreis? Sie wohnte da, vor ihrem Haus hielt der Omnibus, also das Haus lag wirklich zentral und sie hat ein schönes Haus gehabt, einen schönen Garten gehabt. Dann sagte Bruder Matutis, was denkst denn du? Ich habe gerade Perserteppich gekauft. Wenn die Leute kommen und die werden meinen Perserteppich zertrampeln. Verstehst du? Aber alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Wir können große fromme Sprüche klopfen, aber wenn der Herr Jesus sagt, wie ist es mit deinem Teppich? Wir haben eine Missionskonferenz mal gehabt und da wurde Opfer aufgenommen für Mission und wir hatten, also früher war Perserteppich was ganz Besonderes, ich weiß nicht, ob es heute noch was Besonderes ist, aber auf jeden Fall damals war es was ganz Besonderes und da hat eine Schwester auch für einen Perserteppich gespart und da wurde Opfer aufgerufen und weinend kam sie nach vorne und bringt sie das Geld, das sie gespart hat für den Perserteppich und opfert für die Mission. und weiß, was da passiert ist. Durch ihr Opfer ist im Saarland sind mehrere Gemeinden entstanden. Da konnten wir eine Evangelisation finanzieren und Menschen haben sich bekehrt. Und davon sind 6, 7 Pastoren sogar in der Gemeinde Gottes rausgekommen aus dieser Arbeit. Die hat heute den Perserteppich im Himmel. Und was nützt denn dein Perserteppich hier auf dieser Erde? Der wird sowieso irgendwann entsorgt. Sammelt Schätze, die im Himmel sind. Es ist so wichtig, dass wir alles für Jesus tun. Nicht nur singen, alles will ich Jesus weihen. Ist wirklich unser Ein und Alles. Ist er uns das Wichtigste im Leben? Also unser eigenes Leben. Und sogar Jesus sagt, wir sollen sogar unser eigenes Leben verachten. Bald ist für die Christen die Schonzeit vorbei, Brüder und Schwestern. Wenn wir anschauen, in Amerika, das christliche Land, wo die Hälfte bald wiedergeboren ist, aber von der Wiedergeburt versteht jeder was anders, da nimmt Christenverfolgung zu, gerade durch den Trump, durch seine Trampelei. Da verstehst du dieses abnormale Verhalten, einmal so und einmal so. Und sie sagen, das sollen Christen sein. Wo steht es in der Bibel, wo eure Rede sei, ja, ja, oder nein, nein, die können nicht einmal Verträge halten. Eine Christenverfolgung macht sich breit. In Amerika. Die Christen werden nicht mehr ernst genommen. Bei uns auch. Diese Fundamentalisten. Aber ob die Fundament haben, ist eine andere Frage. Das Fundament ist Jesus Christus. Nicht nur Unterhaltung, sondern auf seine Stimme hören. Habt ihr mich wirklich lieb? Predigten wie diesen sollen uns auf diese schwere Zeit, die vielleicht kommen wird. Und es wird eine Zeit, dass kaum ein Mensch selig wird. Es wird der Antichrist kommen, Leute. Wie der auch aussieht, mit Hörner oder ohne Hörner, mit Pferdefuß oder ohne Pferdefuß. Mir ist egal. Aber das wird kommen. Und wir sind jetzt schon in einer Zeit, wo man weder kaufen noch verkaufen kann. Weißt du, wo alles kontrolliert wird, alles überwacht wird. Noch viel mehr. Und dann liebst du mich mehr. Und die Bibel sagt, wer dieses Mahlzeichen des Antichristen nicht hat, der kann nichts mehr kaufen. Wenn du keine Kreditkarte mehr hast, kein Konto. Jetzt richtet man sogar für die Hartz-IV-Empfänger Konto, damit sie auch Kreditkarten haben. Weißt du, der Teufel will die Welt erfassen bis ins letzte Detail, damit sie ganz genau wissen, wo du einkaufst, was du machst. Und ich kenne sogar Gemeinden, und ich weiß, das ist vor vielen Jahren in Ungarn, in einer Gemeinde in Budapest, da komme ich hin, die nehmen keine Kollekte mehr. Die haben draußen im Hausgang und im Eingang einen Geldautomaten. Und heute die evangelische Kirche, jetzt bei uns in Deutschland mittlerweile, da wird keine Kollektebeutel aufgenommen, oder wird, da läuft noch Kollektenbeutel rum. Aber da kommt auch so ein Automat, da kannst du gleich eingeben, deine Spende per Karte. Verstehst? Bestimmten Betrag kannst du immer eingeben, das wird abgebucht. Da klimpert's nicht mehr mit dem Geld. Wenn das Geld im Kasten springt, die Seele in den Himmel, die Seele dann in den Himmel springt. Wir sind schon in dieser Zeit, wo das alles passiert. Die Schonzeit ist bald vorbei, deshalb ist so wichtig. Liebst du den Herrn? Ich habe gestern oder diese letzten Tage gepredigt. Weißt du, vom Cornelius, letzten Sonntag, glaube ich, war das. Er gab Almosen. Weißt du, was Almosen sind? Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Das ist ein Almosen. Und wir müssen ganz andere Taktiken entwickeln aus Liebe. Und die Liebe macht erfinderisch. Die Liebe zu Gott. Und auch die Liebe zum Bruder, Schwester. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Wir gehen schweren Zeiten entgegen. Und deshalb, ich will durch diese Botschaft euch einfach präparieren, ermutigen, zurüsten. Sucht die wahre Liebe. Und in der Bibel heißt es einmal, echte Liebe ist stärker als der Tod. Echte Liebe ist stärker als der Tod. Da gehst du durch die Hölle, da gibst du das Verderben, da gehst du durch das ganze Dickicht, durch den ganzen Dschungel. Gehst meilenweit sogar, nicht nur für irgendwelche Zigarettensorte. Ja, die Liebe. Die wahre Liebe, wie sieht sie aus? Und ich spreche über die Wirkung der Liebe. Die Wirkung. Nicht, was sie ist so jetzt, sondern wie wirkt sie? Und in Johannes 15, Vers 13 sagt der Herr Jesus, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde lasse. Und Jesus ließ sogar sein Leben für seine Feinde. Und da heißt es, und Gott versöhnte mit sich selbst durch seinen Tod die Welt, die an ihn gar nicht glaubte, die ihn gar nicht kannte und kennen wollte. Also, der hat uns versöhnt mit Gott, als wir noch Heiden waren, alte Germanen, unserem Wotan und was weiß ich, geopfert haben. Als wir noch Sünder waren. Und er betet für die Mörder. Das ist Liebe, dass man für seine Mörder betet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und deshalb kann jeder Jude, jeder Römer gerettet werden, weil Jesus allen vergeben hat, auch dem hohen Priester Kaiphas. Er betet für seine Mörder, vergib. Und das ist Liebe. Liebe ist Vergebung. Dass man nichts dramatisiert und ernst nimmt und zu einer Tragödie macht. Vergib ihnen. Die Liebe Gottes übersteigt alles. Alle, dass du gar nicht vorstellen kannst und sagst, so was Verrücktes, dass du deinem Feind vergibst. Er liebte seine Jünger bis zuletzt, bis zum Tode. Und er hat alle seine Jünger selbst rausgesucht, betend, lieber Gott, oh, ich brauche jetzt einen Petrus, ich brauche einen Johannes, ich brauche jetzt den und den. Hat jede Nacht hat er einen Jünger rausgebetet. Jünger für Jünger. Und da heißt es weiter, und sogar den Judas, Lukas Kapitel 6, Vers 12 bis 16, sogar den Judas hat er rausgebetet. Du weißt ja, was der Judas angestellt hat. Der hat den Heiland ans Messer geliefert. Hat den Judas auch herausgebetet. All diese 12 Apostel, das waren 12 Rohdiamanten, die noch nicht bearbeitet waren. Und 3 Jahre nimmt er mit sich. Und jeder dieser 12 Rohdiamanten, die haben besondere Gaben, besondere Eigenschaften und sollen mal gute Apostel werden. Auch nur für 5 Minuten. Jesus kannte sie. Er kannte sie mit ihren Schwächen. Und er wusste, was sie für Kerle sind. Und wie man sich auf sie verlassen kann. Weißt du? Und 3 Jahre lang bildet er aus, trainiert sie, zeigt ihnen alles, hält Referate, Predigten, Seminare. Und dann rüstet er sie aus, damit sie das Werk der Erlösung fortsetzen können und vollenden. 3 Jahre lang trainiert der Herr Jesus und dann schickt er sie in die Welt hinaus. Und als dann die Stunde kam, als Jesus seinen Dienst beendet, hat er noch einen großen Auftrag denen gegeben. Ich will meine Gemeinde bauen. Lies mal die ganzen Evangelien. Und die 12 Apostel sollen das alles erfüllen. Und Jesus übersah bei seiner Auswahl die Schwächen seiner Jünger. Das ist Liebe. Geschwister, er übersah, dass die nichts taugen. Verstehst du? Dass es letztendlich jeder dieser Aposteln, Petrus, ein Schrott ist, nichts weiter. Großmäuler, ich will mit dir sein, auch wenn die alle sterben. Und dann nimmt er noch einen Dolch mit. Und was passiert? Haut den Leuten die Ohren ab. Er kannte sie. Er wusste, was sie sind. Er kannte auch die Schwächen des Judas, dass er Money ein Problem hat mit dem Geld. Ja, er kannte und er hat ihm sogar die Kasse anvertraut. Stell dir mal sowas vor. Und das 3 Jahre lang. Und Jesus wusste, dass er ein Dieb ist. Er hat immer wieder sowas, so ein paar Groschen für sich gebraucht, für den Automaten. Selbst die übrigen Apostel zweifelten nicht an dieser Ernsthaftigkeit und Fähigkeit des Judas. Auch sie haben kein Wort verloren. Sie wussten, das ist ein Strolch. Du siehst, was Liebe ist, auch in der Gemeinde. Auch in der Gemeinde treiben sich Strolche rum. Auch in der Gemeinde sind es Leute, die nur pinke wollen. Auch in der Gemeinde sind Menschen, die nur dem Geld dienen. Da sind sie da. Weißt du? Und trotzdem vertraut der Herr Jesus dem Judas die Kasse. Und deshalb müssen auch wir lernen, durch die Liebe Gottes den Menschen vertrauen, sie anzunehmen, wie sie sind. Mit ihren Charakterschwächen. Und nicht Jesus kannte die Schwächen des Judas, auch der Teufel kannte seine Schwächen. Auch der Teufel. Ich möchte ganz kurz beim Judas noch ein bisschen verweilen. Auch der Teufel kannte ihn. Doch Jesus gab dem Judas eine Chance. Und weißt du, zu keinem der Aposteln, nicht zu Petrus, obwohl er ein netter Kerl war, auch nicht zum Johannes, der bis zum Schluss ausgehalten hat, gibt Jesus einen Kuss. Und als Judas kommt und sagt, der Judas gibt seinen Kuss, ich weiß nicht, wer der Erste war, wer als Erstes geschmatzt hat. Und dann sagt er, Freund, wie bist du zu mir gekommen? Er nennt ihn sogar Freund, nicht Feind. Und du Heuchler, du Pharisäer. Nein, die Wahl des Judas geschah nicht aus Versehen und es war auch kein Unfall. Es erfolgte ganz bewusst. Judas ist zwar die Negativfigur in der Bibel und der wird gleich als der Böse dargestellt in aller Liebe. Der Böse. Denke weiter. Denke weiter. Was wäre geschehen, wenn es keinen Judas gegeben hätte? Dann wärst du und ich kein Christ. Wir hätten keinen Heiland. Er hat Jesus ans Kreuz gebracht. Er hat ihn ausgeliefert. Er. Weißt du? Und dass der Herr Jesus die Erlösung vollbringt. Irgendeiner musste Jesus verraten. Wenn der Judas nicht gewesen wäre, hätte der Petrus oder der Johannes. Irgendjemand hätte das gemacht, diese Drecksarbeit. Jesus wäre nie ans Kreuz gekommen und Jesus wollte ans Kreuz kommen. Er hätte im Garten Gethsemane ganz schön sterben oder im Bett zu Hause in Nazareth. Er wusste, dieser eine muss diesen Job machen. Ist Judas nicht eher ein Gehilfe Gottes für mich? Für mich schon? Ich sehe, Judas, du hast ein großes Werk getan. Du hast Jesus ans Kreuz geliefert, damit ich erlöst werde. Und Vater im Himmel, du hast selber den Sohn gegeben, ausgeliefert. Du warst selbst der Verräter. Schlimm, was ich denke. Aber du siehst, Liebe bringt Opfer. Und für Judas, er wusste vielleicht, das ist meine Bestimmung. Ich muss diese Arbeit tun. Heiland, ich möchte gerne jemand anders sein. Ich möchte lieber der große Apostel sein oder der Johannes, der bis ins erste Jahrhundert noch hineingeht. Aber Jesus liebt, und das, da will ich etwas zeigen heute, Jesus liebt die Versager, auch wenn sie Fehler machen und wenn sie schlimme Fehler machen, wie dieser Judas. Und es ist ein Zeichen, der Herr liebt die Versager. Der Petrus ist auch ein Lump, Entschuldigung, wir sagen Heiliger, aber ist auch ein Lump. Der hat seinen Herrn Jesus verraten. Ich kenne den nicht, ich weiß nicht, wer der ist und was der will und so weiter. Ich habe noch nie den gesehen. Verstehst du, der hat er 3 Jahre lang, ist er hinter dem Jesus hinterher getippelt. Ich kenne den nicht. Beide sind Verräter. Beide sind schlimm dran. Und Jesus kommt auf den Petrus zu und sagt, Peter, hast du mich lieb? So, denk an diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater liebt beide Söhne. Den einen wie den anderen. Der wo zu Hause ist, dieser Pharisäer. Und ich sag dir, viele Christen lieben die Pharisäer nicht. Ach, der ist eingebildet, der ist stolz, der ist arrogant. Was? Der Herr liebt auch die Pharisäer. Der Herr Jesus war öfters bei den Pharisäern zu Gast. Schau dir die Bibel an. Weißt du, er liebt diesen verlorenen Sohn, der heimkommt und bewirtet und empfängt ihn sogar königlich wie ein Superstar. So groß ist die Wirkung der Liebe. Diese Liebe, die reicht über alle Abgründe, die Liebe Gottes. Und ich sagte eines, im Himmel wird der Judas auch sein, in aller Liebe. Denn ich höre die Aposteln, weißt du, die sagen kein negatives Wort über Judas. Nur die Christen haben das oft ihn so als negativ dargestellt, weil er die Negativfigur der Bibel ist. Der Jude, der Judas, guck mal an, das sind alles Verräter. Über die Liebe Gottes finden wir die wahre Liebe, die über alle Abgründe reicht. Weißt du, und wenn wir von Gott geliebt sind, von Gott verstanden werden, von Gott angenommen sind, bei Gott attraktiv sind, er liebt mich. Er, Gott liebt mich. Da ist mir vollkommen egal, ob die Menschen mich lieben und verstehen. Er liebt mich. Und ich bin von ihm geliebt. Angenommen, die Liebe Gottes zieht mich immer zum Himmel hoch, in die Nähe Gottes. Ich bin geliebt, bin verstanden. Wenn mich keiner versteht, er versteht mich. Wenn keiner mehr zu mir steht, er steht immer zu mir. Er hält zu mir. Weißt du, und jeder Gläubige, jeder Mensch ist ein Rohdiamant Gottes, eine Perle. Wir haben diese Geschichte von dem Perlenhändler. Der verkauft alles, als er diese eine Perle gesehen hat. Gott hat dich gesehen, dich entdeckt irgendwo auf dem Marktplatz und sagt, die Perle will ich unbedingt haben. Das ist die Perle meines Lebens. Du bist ein Goldstück Gottes. Halleluja. Die Wirkung der Liebe, das ist mein Thema. Gott macht aus unserem Leben das Optimale. So, wir möchten diese Liebe einfach entdecken. Die Wirkung der Liebe ist vollkommen egal, ob die Gerichte kommen oder nicht kommen. Gott liebt mich und er trägt mich durch diese alle Gerichte durch, durch die ganzen Stürme, durch die ganzen Unwettersituationen, was in der Politik, in der Welt draußen geschieht. Wo die Liebe Gottes ist, da hast du keine Angst. Gerätst auch nicht in Panik. Ach, was passiert jetzt? Du weißt, die Liebe Gottes trägt mich durch. Die Liebe Gottes. Der Geliebte Gottes. Und ich bitte dich, entdecke diese Liebe Gottes. Der Geliebte Gottes lebt angstfrei. Der lebt angstfrei. In der Bibel heißt es, der Heilige Geist ist ausgegossen in unserem Herzen. Das ist die Liebe. Und wo die Liebe ist, da ist keine Furcht, da ist keine Panik, da sind keine Sorgen, da ist kein Kummer. Du weißt, ich bin geborgen in Gottes Hand. Komme, was da will. Mein Vater wacht über mich. Mein Vater ist da. Die Liebe Gottes ist eine Herzenssache. Ich bin geliebt. Gott umgibt mich von allen Seiten. Das ist die Wirkung der Liebe Gottes. Er umgibt mich. Egal was passiert, du kannst jederzeit zu ihm nach Hause kommen. Egal wie weit du gelaufen bist, egal was in deinem Leben geschehen ist. Die Liebe Gottes gilt allen Menschen. Alle Menschen sollen erfahren, Gott liebt sie. Und wenn sie selbst hier in diesem Leben nicht erlebt haben, sie werden erleben in der Ewigkeit, wenn sie mal in Sehnsucht jetzt hier die Augen zumachen und dort aufwachen, dann werden sie sehen, in wen sie gestochen haben. Und was heißt es in der Bibel? Die werden nicht gerichtet und verdammt und geurteilt. Die werden sagen, oh Gott, vergib mir, oh Gott, vergib mir, oh Gott, vergib mir. Plötzlich entsteht da Verbindung, aber eine späte Verbindung, eine späte Beziehung. Wir sollen nicht warten, bis wir tot sind. Wir sollen zu Lebzeiten diese Liebe Gottes entdecken. Und seine Liebe kennt keine Grenzen, keine Rasse, kein Volk, keine Nation, keine Kultur, keine Religion. Gott ist angenehm, jedes Volk, das ihn liebt. Jeder Mensch, der ihn liebt. Die Liebe Gottes ist durch Jesus in diese Welt gekommen zu allen Menschen. Allen. Gott hat für alle genug Liebe. Da musst du nicht eifersüchtig und neidisch sein auf die Marie und die Luise und den Fritz und den Karl und den Johannes. Gott hat genug Liebe für alle. Und 1. Johannes 4, Vers 9, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in diese Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Gott hat für jeden genug an Liebesmasse, an Liebesmaterial. Wir sollten nur anfangen und diese Liebe empfangen und nicht so stur sein, ich. Die ersten Christen, ein Beispiel, ein Modell der Liebe Gottes, sie haben die Liebe Jesu erlebt, was es hier heißt, angenommen sein von Gott. Und dann haben sie alles verkauft. Deshalb, was Jesus gesagt hat, wer nicht absagt allem, was er hat, die Wirkung der Liebe. Sie haben alles verkauft und alles in die Gemeinde gebracht, so dass jeder keinen Mangel hat, eine Gütergemeinschaft, was die Kommunisten versucht haben und nicht geschafft haben, was die Sozialisten auch versucht haben und nicht geschafft haben, Gütergemeinschaft. Sie haben alles in die Gemeinde gebracht und sie waren ein Herz und eine Seele und sie hatten keinen Mangel. Da haben nicht gesagt, das ist mein Auto oder mein Haus oder mein Teppich oder meine Schuhe. Wer gerade gebraucht hat, hat es genommen und hat gelebt. Das funktioniert nicht hier auf dieser Erde. Ich hatte eine Wohngemeinschaft, christliche Wohngemeinschaft von der Gemeinde in Stuttgart. Und da waren über 30 Leute drin in dieser Wohngemeinschaft. Eine ganze Fabrikhalle haben wir da gemietet. Und in dieser Wohngemeinschaft, da haben sie plötzlich, kam irgendjemand auf die Schnapsidee, wir wollen Gütergemeinschaft haben. Und sie haben angefangen, Gütergemeinschaft. Ich habe gesagt, Leute, das funktioniert nicht. Hat bei den ersten Christen auch nicht funktioniert. Das ist nur ein Beispiel gewesen, was man machen kann, Gütergemeinschaft. Aber nein, wir wollen das machen. Und dann haben sie den Gotthilf, hieß ja, glaube ich, der eine, oder Gott, ja, Gotthilf hieß er, glaube ich. Und den haben sie gewählt als den Ältesten in dieser Wohngemeinschaft, der am längsten gläubig war und in der Gemeinde dort dazugehört. Ein Christ, angeblich ein Christ. Und als sie so genug Geld hatten, nimmt er das Geld und mit seinem Mädel halt haut er ab nach Indien. 30.000 D-Mark hat er mitgenommen. Und da standen wir da. Gütergemeinschaft. Ich sag, mit dem Fleisch und den fleischlichen Menschen funktioniert keine Gütergemeinschaft. da muss der Herr zuerst mal unser Herz richtig umkrempeln. Richtig umkrempeln. Funktioniert nicht, das ist nur Spinnerei. Es muss von Herzen passieren, aber es ist ein Fakt der Bibel. Weißt du, da muss Gott Wunder wirken, denn bei den ersten Christen hat das auch nicht funktioniert. Es ging eine ganze Zeit gut, da geschahen Zeichen und Wunder, sie waren ein Herz und eine Seele, da war keiner, der Mangel hatte, die waren alle schön angezogen, gut ernährt, bis dann irgendwelche Fromme kamen aus den Juden, ja, die kriegen mehr als wir in unserem Suppenteller. Ich bin da bei dir hinten in so Kloster, da gab es eine Speisung und da gab es eine Schlägerei, da musste die Polizei sogar in diesem Kloster kommen und diese Leute auseinander dividieren. Verstehst, an der Suppenküche, verstehst, Schlägerei. Wer kriegt das und da eine Drängelei? Und ich sehe fleischliche Menschen, so, es geht so lange gut, bis fleischliche Menschen sich einschleichen. Und dann gibt es Schlägerei, dann gibt es Knatsch und dann, dann kommt die Verfolgung. So, das Feuer brannte dort bei den ersten Christen. Sie waren voller Liebe. Aber dann kam das Pöbelvolk. Die, ja, taugenix. Die dahingegebenen Menschen, die gerne was wollten, auch am Kuchen was haben wollten, eine Scheibe oder Schnitzel oder sonst was. Weißt du? Und dann ist dieses Feuer erloschen, sobald Fleisch dazu kam. Da kamen Ananias und Sapphira, die haben gleich übertrieben, wir haben mehr gegeben. Schaut her, Petrus, guckt mal. Und die haben sogar ihren Geist aufgegeben. Weißt du, es ging so lange gut, bis man anfing zu meckern, kritisieren, unzufrieden zu sein, neidisch zu sein, eifersüchtig zu sein. Und die ganze Atmosphäre war verdorben. Die ganze Atmosphäre war verdorben. Und so schnell wird auch in der Gemeinde die Atmosphäre verdorben, wenn man anfängt zu meckern, zu kritisieren, zu nörgeln, neidisch und eifersüchtig zu sein. Ja, der kriegt mehr. Guck mal, sein Kuchen. Und mir hat sie so ein kleines Stückchen Kuchen gegeben. Verstehst? Mich hält sie auf Sparflamme. So ähnlich. Also, sogar, dass ein Polizeiwagen bei dieser Suppenküche nicht ausgereicht hat, da musste noch Verstärkung angerufen werden. So haben sie sich geschlagen. Und, weißt du, die Christen, die spielen manchmal Religion, verstehst du? Wir denken, das muss gehen humanistisch. Nein, das geht nicht. Die Liebe Gottes funktioniert ganz anders mit dem Herzen. Das Herz muss zuerst mal umgekrempelt werden. Und die Heilige Schrift sagt, Gott will das steinerne Herz rausnehmen. Wir haben von der Welt her, von unserer Herkunft, von unserer Geschichte, wir haben alle Herzklotze in uns, so richtig Steine, harte Steine sogar, Granitsteine. Weißt du, echte Liebe fängt im Kleinen schon zu teilen. Fang an zu teilen, weiterzugeben, das bisschen, was du hast. Und du wirst mehr und mehr Liebe erfahren. Und es fängt zu Hause an, zu teilen. Ich weiß, wie das, wir waren 8 Kinder. Das war ja hart, verstehst du? Da kam jedes Mal dazu jemand und da war der Rubel nur noch die Hälfte, dann ein Viertel, dann ein Achtel, verstehst du, wert. Weißt du, da muss man alles abgeben, ein Stück weit. Zu teilen. Liebe hat nichts mit Machen zu tun, es ist ein Sein. Nicht, ich mach das. Wir teilen, wir haben Gütergemeinschaft. Nein, es ist ein Sein. Du bist von Gott geliebt, von Gott abhängig. Du weißt, ich kann nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Und ich brauche nicht mehr als Jesus Christus und seinen Heiligen Geist. Und dann, das ist ein Sein. Du bist geliebt, von Gott gewollt. Wenn du das weißt und es bei dir übergegangen ist in Fleisch und Blut, dann bist du angenommen, fühlst dich angenommen. Ob die dich jetzt verstehen oder nicht verstehen, aber in deinem Kiez, in deinem Umkreis, in deinem Umfeld fühlst du dich geborgen. Und da fängt es an. Wenn du die Welt verändern möchtest, dann musst du erstmal dein Herz verändern. Und dann erst gibt es Veränderung. Wenn Gott dich liebt, und er steckt dich an, seine Liebe, er hat mir so viel vergeben und er hat mich so geliebt. Ich war gar nicht wert und ich bin nicht wert. Keiner von uns ist ein Pfifferling wert. Keiner von uns. Gott hat uns geliebt. Und jetzt, wie soll ich die anderen nicht lieben? Und jetzt kommt ein großes Problem. Die Wirkung der Liebe. Weißt du, du musst dich weiterentwickeln. In uns, in unseren Herzen. In meine Füße, in meine Hände, in meine Zehen, in meine Augen, in meinen Ohren, in meinen mit meiner Zunge. Überall muss ich die Liebe Gottes mich durchdringen. Die Liebe von Gott ist die Liebe, die niemand aufgibt. Keinen Menschen. Ja, das ist ein Türke, das ist ein Russe, das ist ein Chinese, das ist, was weiß ich, wo die alle herkommen. Gott liebt alle Menschen. Wenn du das Blut eines Menschen anguckst, ist es rot, bei allen gleich. Die Liebe baut Brücken statt Dämme und Zäune. Die Liebe geht auf den anderen zu. Die Liebe reicht als erstes die Hand, obwohl sie dir vielleicht ausgeschlagen wird. Die Liebe kapselt sich nicht ab. Lies mal 1. Korinther 13. Die Liebe geht an der Not des anderen nicht vorbei. Sieh den Samariter. Der Levit, ich gehe zum Beten. Oh Vater, großer Gott, Jehova, was weiß ich, der rennt in den Tempel. Der guckt dir nicht einmal an. Der Levit, ja, ich muss noch im Tempel putzen. Ich muss noch die Kerzen anzünden. Ich muss noch die Tür aufschließen. Ich habe keine Zeit, dem zu helfen. Aber dieser Samariter, was soll's? Wahrscheinlich ist er schon mal überfallen worden. Er wusste, was es ist, überfallen zu werden. Und solange du selbst noch nicht überfallen worden bist, noch nicht diskriminiert worden bist, noch nicht verkannt worden bist, noch nicht verlassen worden bist, weißt nicht, was das alles bedeutet. Solange du nicht gehungert hast, weißt nicht, was Hunger ist. Liebe redet nicht viel, Liebe packt an und tut. In Philemon, das ist der kürzeste Brief, ich arbeite immer noch am Philemon, an der Bibelschule. Das ist ein kurzer Brief, aber da steckt so viel Potenzial drin. Und da heißt, was Paulus hier schreibt zu dem Philemon über den Onesimus, denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe. Ich hatte große Liebe und Trost durch deine Liebe. Können die Menschen von dir auch sagen? Ich hatte so viel mit Gott erlebt, bin so getröstet worden, als du mich angerufen hast, als du mir geschrieben hast, als du ja bei mir angeklopft hast. Ich habe so viel Frieden und so weiter. Und du hast die Herzen, schreibt hier Paulus an Philemon, und du hast die Herzen der Heiligen erquickt. Durch dich bin ich erquickt worden und die Herzen vieler Heiligen, du hast erquickt uns Menschen. Weißt du, Gott will nur, dass du da bist und jemand erquickst. Und ich war durstig und du hast mir kein Wasser zu trinken gegeben. Nicht einmal einen Tropfen, verstehst du? Du hast mich erquickt. Die Liebe schafft bleibende Frucht. Ohne diese Liebe Gottes schaffen wir es nicht. Da sind wir bestenfalls Humanisten und die Welt wimmelt nur noch von Humanisten. Sind freie und feine Verbrecher, Halunken, zivilisierten Banditen und Gauner. Das sind diese Humanisten in aller Liebe. Schau, diese Humanisten, die in den ganzen Regierungen hin und her sitzen, dann bejubeln sie die französische Revolution. Weißt du, was die französische Revolution war? Das größte Verbrechen der Menschheit. Aber wir denken, Demokratie. Verstehst? Einheit und so weiter. Ja, Einheit, Brüderlichkeit, verstehst? Aber von Brüderlichkeit ist nicht viel drin. Da ist das Blut in Strömen geflossen, die Köpfe rollten an den Schafotz. Und schau den Kommunismus an. Das sind alles Humanisten, Sozialisten, Kapitalisten. Schau den sozialen Staat, wie humanistisch er ist. Schau das an. Ohne der Liebe Gottes funktioniert nichts. Wenn Gott dich nicht liebt und du spürst nicht diese Liebe Gottes, diese Liebe durchdringt dich nicht, dann bist du bestenfalls eine Bestie. Eine Wespe, die sticht, sobald man sie berührt. Oder eine Hornisse. Eine Bestie. Ein Scheusal, ein Bluthund. Entschuldigung. Aber das ist der Mensch ohne Gott. Ohne der Liebe Gottes. Nur durch die Liebe Gottes entwickeln wir unser Verständnis für andere. Zuerst mal für uns selbst, aber dann auch für andere. Jesus demonstrierte uns die Liebe Gottes. Er lebte sie uns vor. Er hat angefangen, Johannes 13, fang an zu lesen, dort, was die Liebe Gottes ist. 13, 14, 15, 16, 17. Johannes, Evangelium, hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er, der Höchste aller Höchsten, er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Nicht die Köpfe. Wir würden gerne die Köpfe waschen, so richtig massieren, mit Shampoo. Wir würden gerne schmutzige Wäsche waschen. Denk das, schau das an, was du alles getrieben und getan hast. Er hätte genug schmutzige Wäsche waschen können. Petrus, schau doch dein Leben an. Weißt du, er fing dann in den Sand zu schreiben, da mal bei der Ehebrecherin. Er hat da geschrieben. Und dann schrieb er, Lügner, Gauner, der Mensch lügt 200 Mal am Tag, habe ich gelesen. Wissenschaftler in New York, in London haben festgestellt, der Mensch lügt 200 Mal. Als sie das hier mal gesagt hat, da kam jemand, das glaube ich nicht. Er hat gesagt, da ist schon wieder was gelogen. Verstehst? Lügen ist uns angeboren, weil der Teufel ist der Vater der Menschheit. Lügen, alles auf Lügen aufgebaut, die ganze Gesellschaft ist auf Lügen aufgebaut. Und Jesus hätte es viel sagen können. Und dann sagt er, als er fertig ist und einer nach dem anderen verschwand. Und dann sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer von euch noch nie versagt hat, noch nie einen Fehler gemacht hat, noch nie die Dummheit angestellt hat, wer noch nie schwach war, wer noch nie gezweifelt hat, wer noch nie bei Rot über die Ampel gelaufen ist, wer noch keinen Fehler gemacht hat, der werfe den ersten Stein. Ja, bitte, ihr Scheinheiligen und ihr Heuchler. Weißt du, und da ging einer nach dem anderen raus, weil jeder Dreck am Stecken hatte. Jeder von diesen Menschen. Und dann sagt Jesus, und Frau, was machen wir beide jetzt hier? Und ich verdamme dich nicht. Und ich verdamme dich auch nicht. Geh hin und sündige fort nicht mehr. Und ich verdamme dich auch niemand. Die Liebe Gottes verdammt niemand. Hör mir gut zu, ob es glaubst oder nicht. Die Liebe Gottes nimmt jeden Menschen an, egal wie schlecht er ist, egal wie sauer er ist, bitter er ist oder was weiß ich. Weißt du, weil wir alle abhängig sind von der Liebe Gottes. Gott erlaubt, und deshalb, Gott erlaubt Krisen und Spannungen und so weiter in unserem Leben. Er erlaubt diese Dinge, damit er sehen will oder sieht, wie wir reagieren. Da tritt dir doch jemand auf deine Hühneraugen. Kannst nicht aufpassen. Verstehst du? Fromm können wir sein. Samuel Fuhrer erzählt eine Geschichte. Ist irgendwo passiert in seiner Gemeinde. Ein Prediger aus der Schweiz. Der erzählt diese Geschichte. Und weißt du, er war so ein bisschen offen fürs Charismatische. Halleluja, preis dem Herrn. Lob und Dank. Verstehst du? Und dann wird serviert. Kaffee, also Kaffeestunde wird serviert. Und Halleluja, danke für den Kaffee, wunderbarer Kaffee, Halleluja, Halleluja. Immer der eine da, dieser Pfingstler, der ging, war so aufsässig, immer Halleluja, preis dem Herrn. Und dann geht das Mehl und schenkt Kaffee ein und verschüttet ein bisschen. Und ein Fleck im Kleid. Und dann schreit er, kannst nicht aufpassen, Fleck im Kleid. Dann sagt Samuel, und er platzt aus mir raus, Halleluja, ein Fleck im Kleid. Ein Fleck im Kleid, verstehst du? Und die war ganz empört. Weißt du, wir können immer Halleluja, Lob und Dank und Preis dem Herrn sagen. Das sind die ganzen frommen Schreier. Aber jetzt mal ein Fleck im Kleid, so ein Rippenstoß, ein Stich, eine Verletzung. Man hat dir die Hand nicht gegeben, dich schief angeguckt, an dir vorbeigegangene, als wenn du Luft wärst. Weißt du, dann Halleluja, Preis dem Herrn. Weißt du, der Herr will sehen, wie wir reagieren. Ob wir nur fromme Sprüchemacher sind, die nur Bibelstellen um sich werfen. Weißt du, er will sehen, ob wir vergeben können. Ob wir wollen überhaupt vergeben. Können tun wir schon. Aber das Wollen ist wieder die große Frage. Und deshalb mit dem Willen steht und fällt alles. Und Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Warum du nicht diese große Liebe Gottes hast und nicht alle Welt liebst, weil dir nicht genug vergeben worden ist. Wem viel vergeben ist, diese Magdalena da, die Jesu Füße gesalbt haben, hat ihr ist viel vergeben. Was war das für eine Frau? Die ganze Stadt wusste Bescheid, was das für eine Hure ist. Ihr ist viel vergeben. Ist dir auch viel vergeben worden? Und dann erzählt Jesus im gleichen Zusammenhang eine Geschichte. Und ich sag dir, ich kann dir sagen, warum vielen Christen schlecht geht nach ihrer Bekehrung. Eigentlich sollte sie nach deiner Bekehrung glänzend gehen. Wunderbar. In jeder Form, in jeder Art und Weise. Aber vielen Christen geht es dreckig nach ihrer Bekehrung. Und ich sag warum? Weil sie nicht vergeben. Weil sie das nicht begriffen haben, was es geht. Denk an diese Geschichte vom Schalksknecht. Da kommt, du weißt, der Schuldherr hat ihm so viel vergeben. Oh, danke, Herr. Also fast Millionenbeträge sind es gewesen, nach dem, was in der Bibel drin steht. Und jetzt kommt so Fraule, die auch irgendwo Kredit mal bei ihm genommen hat. Und dann sagt der, bezahl mir jetzt deine Schulden. Dann sagt er, ich bezahle es bei der nächsten Auszahlung, wenn ich mein Geld kriege oder was weiß ich. Ich bezahle es. Nein, du bezahlst jetzt. Und dieses Gerücht wurde bekannt, denn die Geschichten, die Jesus erzählt, das sind nicht seine Erfindungen, seine Märchen. Nein, das sind Realitäten damals gewesen. Die sind irgendwo passiert im Dorf. Und dann sagt Jesus, und so war auch in dieser Geschichte, so passiert es auch. Dann kam der Herr, der hörte dieser Herr, der ihm so viel vergeben hatte, und hör mal, und du zahlst mir auch auf Helle und Pfennig zurück. Und bevor du, wenn du das nicht zurückzahlst, ich schicke dich in die Hölle, und da kommst du zu den Folterknechten, und da wird's gespannt, und da wirst du schon merken, was es bedeutet. Und du kommst nicht raus, bis du nicht den letzten Cent bezahlt hast. Und viele Christen sind bei den Folterknechten in der Folterkammer. Da werden sie gefoltert. Der Finger macht nicht mehr mit, Gelenke machen nicht mehr mit, Hüfte macht nicht mehr mit, der Nacken macht nicht mehr mit. Hast du schon allen vergeben, den du vergeben solltest? Die Liebe ist etwas Großes. Die Liebe Jesu, die Liebe Gottes ist Gesetzeserfüllung gewesen. Und jetzt sind wir dran, auch das Gesetz zu erfüllen. Und Gott verlangt von uns nicht mehr, als dass wir vergeben. Wir müssen nichts bezahlen. Und da, wo die Liebe ist, da ist das Gesetz der Freiheit. Die Liebe rechnet nichts mehr nach. Mir ist so viel vergeben worden. Komm, dann nimm doch das. Nimm mal einen Rock auch, und wenn du schon den Mantel willst. So vergeben. Wahre Liebe ist nicht unhöflich. Wahre Liebe ist nett und freundlich. Ist nicht perfekt. Wahre Liebe regt sich nicht auf über Kleinigkeiten, so Lappalien. Wahre Liebe beschwert sich nicht, wenn man mal etwas nicht perfekt ist, nicht vollkommen ist. Verstehst du? Oder du nicht so machst, wie der das will. Die wahre Liebe erwähnt es nicht einmal. Die lässt es links liegen, kümmert sich nicht. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, und gerade an der Liebe, Brüder und Schwestern, in aller Liebe, wir können Gemeinde, Christentum und Glauben einpacken und nach Hause gehen, ist alles für die Katz, wenn wir keine Liebe haben. Und er sagte hier, dass die Welt durch die Liebe, die wir füreinander haben, wissen und erkennen, dass wir Christen sind. Die Welt erkennt uns nicht an unseren Bibelsprüchen, an den Predigten, an den Gebeten, an den Gesängen. Die Welt erkennt uns an der Liebe. An dem werden wir gerichtet, an der Liebe. Hast du Liebe? Dass wir Christen sind? Die Christen werden, die Welt erkennt nicht Christentum nur an Kirchtürme. An der Liebe. Einen Christen erkennt man nicht an seinen frommen Reden. Den erkennst du an den Wirkungen der Liebe, an den Werken der Liebe, was es auch immer ist. An dieser ungeheuchelten Liebe. Amerikaner und Verkäufer lernen, keep smiling. Zähne zeigen, immer so happy tun und so weiter. Das sind alles Heuchler. Keep smiling. Lächeln, immer nur nett sein. Verstehst du? Und dann Messer hinterm Rücken da schon halten, bereit halten. An der ungeheuchelten Liebe. Sowas gibt es in christlichen Kreisen Land auf, Land ab. Die Liebe. Weißt du, man liebt nur seinesgleichen. Seinesgleichen, so, die mir sympathisch sind, die mir gefallen, die nett zu mir sind. Aber Gottes Liebe galt der ganzen Welt, allen Rassen, allen Nationen. Gott liebt die Welt jetzt durch uns. Wir sind jetzt der verlängerte Arm Gottes für seine Liebe. Wir sind so die Strahlen wie der Strahlen der Sonne. Wir strahlen die Liebe weiter, weil Gott uns so geliebt hat, und wir reflektieren diese Liebe weiter. Wir spiegeln diese Liebe weiter. Liebe ist eine Macht stärker als der Tod. Singen wir auch ab und zu mal diesen Chorus. Liebe ist mehr als nur nette Worte. Weißt du, es ist leicht zu sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und dann die Augen verdrehen. Ich liebe dich. Es ist leicht, jemanden zu bewundern und zu verehren. Aber es gibt keine Liebe ohne Opfer, Konsequenzen, ohne Selbstverleugnung, ohne Hingabe. Johannes 14, Vers 23 und folgende Verse. Jesus sagte, wenn jemand mich liebt, er wird mein Wort halten. Hör mal zu. Wenn jemand mich liebt, das zeigt sich, ob du Gott liebst oder nicht. wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen, bei ihm Wohnung machen oder zu Hause sein. Und wer mich nicht liebt und meine Worte nicht gehorcht, verstehst du, der ist dahingegeben. Der hat mich nicht verstanden, sagt der Herr Jesus weiter. Hier sagt Jesus, was wahre Gottesliebe ist, was sie bewirkt, was die Wirkung der Liebe ist, der gehorcht. Der gehorcht mir, meinen Worten. Wer diese Liebe nicht hat, der wird Jesus nicht gehorchen. Nehmt euch einander an. Der kann viel sagen und viel sprechen. Der kann diesen Weg Jesu nicht gehen. Wahres Christentum ist eine persönliche Liebesbeziehung mit Jesus Christus. Und in dieser Beziehung spricht er zu uns. Weißt du, dass sein Name durch uns verherrlicht wird. Er erleuchtet uns und wir geben die Liebe weiter. Wir haben in Süddeutschland in der Gemeinde einen katholischen Priester gehabt. Der hat irgendwann sich in seine Haushälterin verliebt und geheiratet. Und dann hat er bei uns gepredigt und erzählt und sagt in einer Predigt, weißt du, zuerst jahrelang hat meine Haushälterin für mich fürs Geld gearbeitet und dann habe ich sie geheiratet. Jetzt tut sie die gleiche Arbeit ohne Geld. Verstehst du? Aus Liebe. Und das ist ein großer Unterschied. Wir machen vieles fürs Geld. Aber dann, wenn wir die Liebe zu Gott haben, machen wir das aus Liebe zu ihm. Und das ist ein großer, kleiner Unterschied. Wer diese Liebe nicht kennt, wird das Geheimnis der Liebe nicht verstehen. Und diese Liebe, die drängt sich nicht auf. Und diese Liebe können wir auch nicht von Natur aus aufbringen, wie die Humanisten behaupten und machen wollen, die ganzen Freimaurern, nur edel, rein und gut zu sein. Der Wiedergeborene hat eine Liebesverpflichtung. Er hat ein Liebesverhältnis zuerst mal zu Jesus und dann sagt er, du, der hat mich so geliebt. Und wir sollen jetzt ihm gehorchen und tun so, was er von uns verlangt. Und jetzt, weißt du, wenn du Jesus an erster Stelle hast, wirst du das tun, was Jesus von dir verlangt. Und von jedem verlangt er was anders. Weißt du, und dann, wenn du das tust, was er von dir verlangt, wird er auch an dir das tun und erfüllen, was du dir wünschst. Dann kannst du ganz frei befehlen, deine Wege dem Herrn befehlen und auf ihn hoffen und er wird es wohl machen. Deshalb, meine Lieben, es gibt keinen Ersatz für die Liebe Gottes, für die wahre Liebesbeziehung mit Jesus. Wenn du Jesus liebst, dann ist Jesus für dich Nummer eins, der Wichtigste. Da kannst du nicht sagen, ich muss meinen Mann, meine Frau fragen. Nein, ich muss zuerst mal Jesus fragen. Ja, ja. Und dann wird die Frau der Mann eifersüchtig, sagt ihr. Ich kenne das aus der Seelsorge. Wird auf Jesus neidisch sein. Immer nur Jesus, Jesus, Jesus. Aber ich sage dir eines. Jesus sagt, ich möchte, dass der, der mich liebt, auch dort ist, wo ich bin. Eine Sehnsucht, dass du da bist, wo Jesus ist, wo Jesus lebt, wo Jesus sich aufhält, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, da wirst du auch der vierte oder der fünfte Mann sein. Sagst du, wo Jesus muss ich auch sein? Finde heraus, wo Jesus ist. Jesus ist nicht der großen Massenversammlung. Weißt, wo ist dein Liebling, dein Schatz? Wo ist er? Dein Schmuckstück, dein Juwel, dein ganzer Reichtum. Wo ist er? Du wirst diesen Platz suchen. Wo ist mein Schatz? Mein Jesus? Und dann wirst du auch die anderen noch mitnehmen. Wir wollen auch dort alle uns aufhalten und hingehen. Die Liebe zu Jesus bringt uns auch zu den Menschen, die Jesus liebt, die Jesus verstehen. Die Menschen in der Gemeinde, die du nicht magst, auch die gehören zu Jesus, die dich kritisieren, die an dir herumnörgeln. Also kannst dich nicht anders anziehen, musst du so rumlaufen. Ich weiß, Geschwister, ihr könnt froh sein, dass wir in diesem Jahrhundert und in diesem Jahrzehnt leben. Aber ich kenne Gemeinden, das ist ja furchtbar. Dann kommt, wenn du nicht anständig angezogen hast, eine komische Frisur gehabt hast und so weiter damals, heilig dem Herrn! Verstehst du? Und dann fängst du an, die Leute zu kritisieren. Dein Rock ist zu kurz oder deine Hose ist zu eng. Weißt du, ich weiß, wie die Christen sind. Die sehen nur das Äußere, aber die sehen nicht das Herz. Und Gott sieht das Herz. Und wir sollen anfangen, die Herzen zu gucken, die Herzen zu lesen. Das ist das Wichtigste. Das ist Liebe. Und weißt du, Liebe springt wie ein Feuer. von einem zum anderen. Die Liebe verändert nicht den anderen. Ich habe das entdeckt in meinem Leben, in meinem Dienst. Die Liebe verändert nicht den anderen, der verändert mich zu den anderen. Plötzlich habe ich eine ganz andere Einstellung. Weißt du, plötzlich denke ich über die anderen ganz anders, rede ich von den anderen ganz was anders, denke was ganz was anders zu ihnen. Der Heilige Geist hilft uns, unsere Lieblosigkeit zu überwinden. Dass ich die anderen so sehe, wie Jesus sie sieht. Puh. Das ist für manche Überforderung. Aber das ist die Wirkung der Liebe. Nicht der Starke ist bei Gott das Wichtigste, sondern der Schwache. Nehmt euch der Schwachen an. Kümmert euch um die Schwächlinge. Denn die Kette ist so stark am Fahrrad, an deinem Fahrrad, so stark wie das schwächste Glied in dieser Kette ist. Weißt du, die wahre Liebe zu Jesus muss im Alltag ausgelebt werden. In dieser lieblosen, verhassten Gesellschaft, wo nur Ellenbogen, Dschungelgesetz, sich durchsetzen, sich zu behaupten. Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, Brüder und Schwestern. Und Gott braucht Menschen, die seine Liebe anderen zeigen. Es geht auch anders. Auch wenn du enttäuscht wirst. Was glaubst du, wie wir enttäuscht waren, als dieser Gotthilf da nach Indien abgehauen ist und das Geld mitgenommen hat und wir mussten alles auflösen. Und dann haben wir gesagt, Geschwister, das waren Gläubige, jetzt, wir haben, glaube ich, 15 Hochzeiten gehabt in kurzer Zeit. Denn das war das Einzige, wie sie dann aus dieser ganzen Gütergemeinschaft rauskommen, dass jeder anfängt, auf seine Füße zu stehen und jeder fing an, dann irgendwas anderes zu tun, sich dort niedergelassen. Ich weiß, es gibt Probleme, wenn du anfängst, wirklich mit Gott ernst zu wandeln, aber die Welt hält Ausschau nach dieser brauchbaren Liebe. Die hat es nicht, die kennt es nicht. Aber diese Liebe kann uns nur der Heilige Geist wirken. Die Wirkung der Liebe ist ein Werk des Heiligen Geistes. Es ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Wir können noch so fromm sein, wir können noch so singen, noch so viel beten, noch so viel Bibel lesen. Es muss von innen herauskommen, aus dem Herzen. Denn bis das Herz voll ist, es geht der Mund über. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns die Wirkung deiner Liebe, deiner göttlichen Liebe, dieser gebenden, schenkenden Liebe offenbarst und dass wir von dieser Liebe noch viel mehr bekommen. Gott ist Liebe. Herr, du bist Liebe und du bleibst Liebe und du willst, dass deine Kinder Lieblinge sind, dass sie sich einander lieb haben, damit die Welt sagen, guckt mal an, wir haben die sich lieb. Die hassen sich nicht, die spucken sich nicht gegenseitig an, die raufen nicht miteinander, die kämpfen nicht miteinander. Nein, sie ziehen zusammen fröhlich Himmel an. Sie lieben den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Herr Jesus, segne uns mit dieser göttlichen Liebe. Gib uns ein Herz wie deins. Lieber Heiland, voller heiligen Triebe, voller Glauben und Liebe. Alles andere vergeht. Glaube, Hoffnung und so weiter in dieser Welt wird vergehen. Aber die Liebe bleibt bestehen. Deshalb, wir brauchen etwas Fundamentales. Und das Fundament ist Liebe. Deine Liebe zuerst einmal. Und dann wird auch die Liebe in den Familien, in den Ehen einkehren, in den Gemeinden einkehren. Dann wird diese Liebe die Welt umgestalten. Aber zuerst einmal müssen wir bei uns selbst anfangen. Jeder vor seine eigene Haustür zu kehren. Danke, Herr Jesus. Öffne uns die Augen für die wahre Realitäten. In Jesu Namen. Amen.